Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Was wissen wir über die Hochkulturen längst vergangener Zeiten in Nord-, Mittel- und Südamerika? Die Maya, die Inka, die Azteken und all die anderen indigenen Völker. Die meisten kennen nur das, was Museen über viele Jahre gesammelt haben und ausstellen. Allein in Lübeck gibt es mehr als 1000 Objekte und jedes davon erzählt eine uralte Geschichte. Wie gut, dass es Wissenschaftler gibt, die sich damit auskennen und uns helfen, diese faszinierenden historischen Informationen einzuordnen. Der Leiter der Lübecker Sammlung Kulturen der Welt, Dr. Lars Frühsorge, ist zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herr Frühsorge, Sie sind Ethnologe. Ich glaube, nicht jeder weiß so ganz genau, was sich hinter dem Begriff eigentlich verbirgt.
Früher wurden wir Völkerkundler genannt. Da konnten sich die Menschen eher etwas drunter vorstellen. Wir beschäftigen uns mit Kulturen meistens außerhalb von Europa, mit Menschen, mit Dingen, wie dort Probleme gelöst werden, wie Religion, wie Lebensweise aussieht, vergleichen das auch gerne mit Deutschland. Und das stellen wir dann aus.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, früher wurden Sie Völkerkundler genannt. Die Museen hießen früher auch Völkerkundemuseum, das kennt man so, heißen aber seit einigen Jahren nicht mehr so. Also in Lübeck zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt, Sammlung der Kulturen der Welt. Warum hat man das umbenannt?
Es gibt viele Menschen, die mit diesem Begriff Völkerkunde heute eine negative Assoziation haben. Ich habe 2018 die Leitung dieses Hauses übernommen und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen dachten, Völkerkunde hat mit Kolonialismus, hat mit Schädelvermessungen, hat mit Kriegsverbrechen zu tun. Es gab Geldgeber, die gesagt haben, einer Völkerkundesammlung geben wir keine Geldmittel. Es gab Menschen, gerade aus dem migrantischen Milieu, die gesagt haben, mit einer Völkerkundesammlung wollen wir als Künstler nicht zusammenarbeiten. Das hat uns zu denken gegeben und wir haben gesagt, wir sind heute tatsächlich ein Stück weit etwas anderes als das Museum, was vor über 130 Jahren einmal gegründet wurde. Und darum der neue Name.
Und ich meine, das ist ja auch, sehen Sie ja auch als eine Ihrer Aufgaben, genau gegen diese Spuren des Kolonialismus und die Folgen anzugehen und anzukämpfen und da Dinge zurechtzurücken. Ne?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Man kann ein Museum auch leiten und kritisch zu den Dingen stehen, die vor 100 Jahren gekommen sind. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist eine Erwartung der Gesellschaft heutzutage, dass nicht einfach nur es darum geht, schöne Masken auszustellen, sondern auch die Geschichten, die hinter den Objekten stehen, dass die eben auch erzählt werden sollen.
Das muss ein faszinierender Job sein. Ich glaube, auch Ihr Traumjob, was Sie da machen.
Ich habe den schönsten Job in Schleswig-Holstein. Wir haben die ganze Welt in dieser Sammlung. 30.000 Objekte auf zwei Stockwerken, direkt
30.000.
Nördlich vom Lübecker Dom. Und wenn ich Lust habe, kann ich mir morgen früh eine Keilschrifttafel angucken vom biblischen König Nebukadnezar, ein Stein vom Turm zu Babel, eine Knotenschnur der Inka. All das steht uns dort zur Verfügung und wir wollen es natürlich an die Luft bringen, wir wollen es natürlich den Menschen zeigen.
Und das tun Sie ja regelmäßig in Ausstellungen. Über eine Ausstellung werden wir nachher ausführlicher sprechen. Aber 30.000 Objekte, was sind das? Sie haben drei Beispiele genannt. Was ist das alles? Kennen Sie da alles? Wissen Sie über jedes Objekt Bescheid, dass das schon?
Nein, natürlich nicht. Das ist auch der große Reiz der Museumsarbeit, dass es Dinge gibt, die vor 100, 200 Jahren in unsere Stadt nach Lübeck gekommen sind und wir jetzt erst, wenn wir zum Beispiel mit den Menschen aus den Kulturen in Kontakt kommen, begreifen, was das eigentlich ist. Viele Dinge wurden salopp gesagt, einfach vor 100 Jahren mitgebracht aus fernen Ländern, weil es schön aussah, aber man wusste gar nicht, was die tiefere Bedeutung ist. Und das ist ganz, ganz toll, wenn wir dann Rätsel lösen. Aber ich glaube, auch das Mysterium muss einen Platz im Museum haben, dass manche Fragen, die werden wir niemals klären können. Und das ist für unsere Gäste auch spannend und auch nur ehrlich als Wissenschaftler zu sagen, wir haben nicht auf alles eine Antwort.
Jetzt gibt es ja diese sogenannten, das wurde eben auch schon erwähnt, diese problematischen Objekte, also Gegenstände, von denen man gar nicht genau weiß, dürfen wir die eigentlich hier im Museum so haben, dürfen wir die Ausstellung ausstellen wegen ihrer Vorgeschichte. Was sind das für Gegenstände?
Das können Gegenstände sein, die ganz klar geraubt durch Betrug in den Besitz des Museums gekommen sind. Wenn ein Soldat nach Afrika gegangen ist, im Rahmen eines militärischen Feldzuges vielleicht an einem Völkermord beteiligt war und dann Dinge von den Menschen, von der Kultur mitgebracht hat, die damals massakriert wurde, dann sehen wir das heute natürlich kritisch und dann sagen wir, wir müssen mit den Nachfahren Kontakt aufnehmen, wir müssen mit ihnen reden und wir müssen gucken, was könnte eine Lösung sein. Wünscht ihr eine Rückgabe? Wünscht ihr, dass wir diese Dinge verwahren und nicht mehr zeigen? Aber es geht nicht immer um Rückgaben. Das möchte ich auch ganz gerne am Anfang betonen, weil manchmal ist es auch eher eine Fürsorge der Kulturen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel eine Ausstellung über Nordamerika als nächstes geplant. Wir hatten von der Gruppe der Navajo eine Besucherin vor zwei Jahren, die sagte, es gibt bestimmte Objekte in eurer Sammlung, ich sag euch welche, und die sind besonders heilig und ihr könnt die gerne ausstellen, wenn ihr wollt. Aber euch sollte klar sein, wenn Lübecker Frauen in diese Ausstellung gehen, dann werden sie große Probleme haben, hinterher noch Kinder zu kriegen. Das solltet ihr euch gut überlegen.
Was? Also
spirituellen Gründen.
Spirituellen Gründen.
Die Idee war, dass es gewisse Gegenstände gibt, die quasi Frauen, die noch Kinder kriegen wollen, ja, nicht quasi gezeigt werden sollten. Die Frau sagte auch, ich möchte Fotos dieser Objekte sehen, aber sie sollen nicht in dem Raum sein, in dem ich bin. Und das ist natürlich eine spannende Frage für uns. Wie gehen wir damit um, dass es andere spirituelle Vorstellungen in anderen Kulturen gibt? Stellen wir das unseren Gästen zum Beispiel frei zu sagen, die Kultur rät davon ab, das anzugucken? Oder sagen wir dann, wir respektieren das? Wenn uns allerdings tatsächlich eine Gemeinschaft sagt, diese Gegenstände sind zu heilig, sind zu machtvoll, bitte zeigt sie nicht, dann würden wir diesem Urteil durchaus folgen.
Und das mit diesen Gegenständen, die gefährlich für Frauen werden können, was haben Sie da gemacht? Also wie haben Sie da, sind Sie damit umgegangen?
In diesem Fall ist es so, dass wir in dieser Ausstellung die nicht zeigen werden. Es wird aber Objekte geben, wo wir darauf hinweisen, dass es sie gibt, wo wir zum Beispiel eine leere Vitrine zeigen werden. Es gibt aber auch Gegenstände, wo wir unseren Gästen das freistellen und sagen, man kann das unterschiedlich sehen, bitte entscheidet selbst, wollt ihr euch das angucken oder nicht. Mhm.
Der Vorgänger oder die Vorgänger dieser Museen, die ja früher Völkerkundemuseen genannt wurden, waren ja sogenannte Völkerschauen. Was hat man sich darunter eigentlich vorzustellen?
Völkerschauen sind eigentlich somit das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Ethnologie. Man hat Menschen aus anderen Weltgegenden hierher, auch nach Hamburg, in Hagenbecks Tierpark gebracht. Da ging es darum, wirklich Menschen zur Schau zu stellen. Es ging darum zu zeigen, diese Menschen aus anderen Weltgegenden sind vermeintlich primitiver, minderwertiger als wir. Und dann wurden sie wie Tiere im Zoo teilweise präsentiert. Und davon wollen wir uns natürlich stark abheben. Wenn wir heute mit Indigenen zusammenarbeiten, dann soll das eben ein Dialog auf Augenhöhe sein und nicht ein Ausstellen von Menschen. Und das ist immer wieder an uns herangetragen worden. Wir haben mit Gemeinschaften gesprochen und die haben als erstes im ersten Gespräch gesagt, die Zeit der Völkerschauen sind vorbei. Wir wollen nicht eure Quoten-Indianer sein. Wenn ihr mit uns eine Ausstellung macht, dann wollen wir ein Mitspracherecht haben. Und das ist auch in Ordnung.
Und wie Sie das machen, wie Sie den Dialog pflegen und wie Sie auch herausbekommen, was sich eben indigene Menschen wünschen für den Dialog, darüber müssen wir uns gleich erzählen. Wir wollen uns jetzt aber erstmal mit einem Thema beschäftigen, was Ihnen ja ganz besonders am Herzen liegt. Also ein Fall, ein Gegenstand ist es eigentlich. Vor gut 100 Jahren ist nämlich ein Mann, ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, im heutigen Patagonien in Südamerika gestorben. Er wurde dort begraben und wieder ausgegraben. Jetzt wurde er in Lübeck wieder unter die Erde gebracht, zumindest ein Teil von ihm. Wie es dazu kam, erzählt Georg Beinlich.
Grabsteinlegung auf dem Vorwerkerfriedhof in Lübeck. Mitarbeiter der Sammlung Kulturen der Welt nehmen Abschied von Hoschku. Doch im Grab des Südamerikaners liegt nur sein Schädel. Wie kam der nach Lübeck? Drehen wir die Zeit mal zurück. 1885. Das Deutsche Kaiserreich wird Kolonialmacht. Kanonenbootpolitik. Wie alle Kolonialmächte rauben die Deutschen auch Kulturgüter. Sogar menschliche Überreste sind begehrt, um sie zur Schau zu stellen oder zu vermessen. Damals nannte man das Rassekunde, heute Rassismus.
Wir sprechen in der Forschung von einer Sammelwut, die einsetzt, auch aus Kontexten, die wir heute als Völkermorde einstufen. Und ein Beispiel, ein sehr prominentes Beispiel wäre eben der Völkermord an den Herero und Nama, wo eben auch massenhaft Schädel nach Deutschland kommt für rassenkundliche Studien unter anderem, aber auch Schädel aus Lateinamerika und Südamerika, zum Beispiel im Zuge der Kopfgeldjagden, die dort stattfinden.
Gut 100 Jahre später lagern immer noch menschliche Überreste, vor allem Schädel, in Museen und Unikliniken. 17.000 sollen es in Deutschland sein. Ausgestellt werden sie nicht mehr. Sie einfach entsorgen, würde die Menschenwürde der Opfer noch weiter mit Füßen treten, so die Historikerin. Doch eine Rückgabe ist aufwendig. In diesem Karton lagerte Hoschkos Schädel. Provenienzforscherin Claudia Kalker recherchierte den Fall und hatte anfangs nur eine Notiz. Feuerland, 1914, P. Hoffmann.
Die erste Aufgabe war herauszufinden, wer ist Herr Hoffmann? Und die zweite Suche war eben einzugrenzen, angesichts der vielen Ethnien, die in Feuerland leben, zu welcher Ethnie, zu welcher Gruppe der Schädel gehörte.
Anthropologen finden heraus, der Schädel gehört zur Ethnie der Selknam. Die lebten in Feuerland als Jäger und Sammler. Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie gejagt von europäischen Siedlern. Gegen Kopfgeld. Nur wenige überlebten den Völkermord.
Es hieß immer, sie seien ausgestorben. Und da haben wir nicht wirklich dran geglaubt. Und haben uns auf die Suche gemacht und haben Glück gehabt.
Zwei Jahre später, im Oktober 2024, besuchen Vertreter des Elknams die Lübecker Sammlung. Sie geben Objekt 7673 einen Namen, Hoschko.
Es ist die Trauer darüber, dass die sterblichen Reste eines unserer Ahnen keine Ruhe in unserer Erde finden konnte für so eine lange Zeit. Und darüber hinaus die Demütigung, als Museumsobjekt der Forschung zu dienen. Es ist eindeutig eine Missachtung der Menschenrechte dieser Person.
Mit den Selknams wird die Rückgabe des Schädels vereinbart. Die offizielle Übergabe im Rathaus bewegend. Doch nach chilenischem Recht kann Hoschko nur als Kulturbesitz des Landes überführt werden und könnte deswegen wieder in einem Museum landen. Die Vertreter des Selknam beschlossen deswegen, ihn in Lübeck zu begraben.
Es ist beruhigend zu wissen, dass ab diesem Zeitpunkt Hoschko eine Person ist und kein Objekt mehr. Der Rest ist Zeit. Und der Zeitpunkt wird kommen, ihn zu holen.
Heute leben wieder rund 1000 Selknams in Patagonien. Sie kämpfen noch immer für ihre kulturelle Anerkennung in Chile. Bis es soweit ist, bleibt Hoschkos Schädel in Lübecker Erde.
Herr Frühsorger, Sie sagen ja, genau dieser Fall Hoschko, dieser Schädel, das ist eines der Highlights Ihres Lebens. Warum ist das so was ganz Besonderes?
Nun ja, wann hat man in seinem beruflichen Leben wirklich die Möglichkeit, ich sag mal ganz provokant, die Welt ein Stück weit gerechter zu machen. Die Existenz von sterblichen Überresten in deutschen Museen ist für viele Gemeinschaften ein großes Trauma. Wir haben das in dem Film gehört. Und das wieder gut zu machen, in ein Gespräch zu kommen, eine Freundschaft auch zu schließen, das ist das ganz, ganz Schöne eigentlich an diesem Projekt gewesen. Hemani Molina, die Dame, die hier war, mit der haben wir einen langen Dialog geführt. Das fing an mit einer Videokonferenz, die sehr aggressiv war. Ich habe dann meinen Urlaub genommen, bin nach Feuerland gefahren und als man am Küchentisch saß, Auge in Auge, da merkte man, man kann ganz anders sprechen. Wir haben eine ganze Ausstellung hinterher zusammengestaltet. Es war ein bisschen wie ein Assessment Center, könnten wir sagen. Als dann unsere Gäste aus Feuerland da waren, wurden wir geprüft. Es wurde geguckt, ist Lübeck gut? Nach einem Tag wurde uns gesagt, wir verklagen euch nicht, wir werden das freundschaftlich mit euch lösen. Als ein Tag vor dieser Rückgabezeremonie sind wir mit der Gruppe nach St. Peter-Ording gefahren. Sie wollten gerne die Nordsee kennenlernen. Sie wollten wissen, wie wir Schleswig-Holstein eigentlich mit unseren Indigenen, nämlich mit den Friesen, umgehen. Da gab es ganz, ganz viele Fragen. Und es war immer eine spirituelle Welt. Mir wurde gesagt, ihr Deutschen glaubt vielleicht, ihr seid so begeistert darin, eure Geschichte aufzuarbeiten. Aber das ist nicht der Grund, warum du hier bist. Das sind nicht die Fördergelder, das ist nicht dein Studium. Das ist der Geist von Hoschko, der hat dich hierher geführt. Und in dieser Delegation war auch eine ältere Dame, die noch nie ins Ausland gereist war, als ich mit ihr in St. Peter-Ording am Strand stand. Da sagte sie, diese Pfahlbauten, diesen Strand habe ich jahrzehntelang in Träumen gesehen und jetzt weiß ich, was diese Träume bedeuten.
Das ist ja wirklich verrückt.
Eine tolle spirituelle Erfahrung.
Ja,
ich muss das nicht bewerten, ich muss das nicht glauben, aber es zeigt halt, dass diesen Menschen das sehr, sehr viel mehr bedeutet, als dass es nur ein Objekt in einem Museum ist. Es ist für sie ein Ahne, ein Mensch.
Ja, und man hat das ja auch gesehen, das war ja eine ganz berührende Zeremonie, auch für alle, die daran teilgenommen haben, auf beiden Seiten. Und Sie, also ich meine, ist das nicht auch verrückt, dass es nur ein einziger Schädel von so vielen Objekten ist, der dann so eine Recherche und so eine riesige, berührende Geschichte mit sich bringt? Da schlummern ja noch viel, viel mehr Geschichten.
Da schlummern viel, viel mehr Geschichten, aber es ist auch wichtig, demütig bei Rückgaben zu sein und immer zu sehen, wünscht die andere Seite das. Wir haben Fälle gehabt, wo uns Gemeinschaften gesagt haben, wir leben am Amazonas, unser Urwald brennt, es wird Öl auf unserem Gebiet gefördert. Und ihr kommt uns an und fragt uns wegen einem Schrumpfkopf. Wir haben wirklich dringendere Probleme zu lösen, als diesem kleinen deutschen Museum zu helfen. Es gibt Menschen, die gesagt haben, wenn ihr nicht genau wisst, ist das eigentlich ein Ahne, der aus unserem Dorf kommt? Ist das vielleicht ein Feind aus dem Nachbardorf? Dann behaltet diesen Schädel bitte bei euch, denn wenn es einen Fluch der Ahnen gibt, dann soll er bitte das deutsche Museum treffen, aber nicht unser Dorf, unser Friedhof. Also es geht um einen Dialog. Es geht darum zu fragen, macht eine Rückgabe Sinn? Das gilt für jedes Objekt und für jede Person, für jeden sterblichen Überrest. Die erste Frage muss immer sein, wer sind die Nachfahren? Was sind ihre Bedürfnisse?
Und jetzt haben wir ja nun mal bei dem einen Schädel schon gesehen, wie lange das gedauert hat. Wie machen Sie das denn? Sie sind ja sehr viel unterwegs. Wie machen Sie dann die jeweilig Zuständigen ausfindig und wie kommen Sie dann ins Gespräch?
Es ist wichtig, persönliche Kontakte zu knüpfen. Es ist sehr viel leichter geworden in der Forschung heutzutage, weil alle Menschen auf Social Media unterwegs sind, man ganz, ganz viele Institutionen erreichen kann. Ab einem gewissen Punkt ist es dann manchmal wirklich nötig, persönlich vor Ort zu sein, um auch zu zeigen, es ist eine ernsthafte Sache. Man zeigt Respekt durch eine persönliche Anwesenheit. Aber insgesamt ist es wirklich eine Detektivarbeit, eine Spurensuche. Man versucht, Hinweise zu finden, wer könnte dieser Mensch sein, P. Hoffmann, was ist dieser Ort Punta Arenas? Was können wir erfahren über Deutsche, die dort gelebt haben? Und ja, man versucht dann ein plausibles Szenario, eine sogenannte Provenienzkette zu entwickeln. Was könnte dahinter stecken? Was ist der historische Umstand? Wieso sind Menschen auf die Idee gekommen, Gräber von Selknam zu plündern, von einer Kultur, die absolut nicht vorsieht, dass man überhaupt Tote wieder berührt, dass man ihren Namen überhaupt ausspricht. Darum musste Hoschko auch neu getauft werden. Es ist in der Kultur eigentlich nicht üblich, dass man den Namen eines Verstorbenen noch einmal ausspricht. Und dieses Trauma, unser Ahn liegt in einem Museum, war erstmal etwas, was gar nicht erklärt werden konnte in der Kultur. Und dann sind sie nach Lübeck gereist, haben ihn getauft und dann war es möglich, über ihn zu reden. Und heute hat er einen Grabstein mit seinem Namen drauf und heute können wir ihm gedenken. Das ist auch ein großer Schritt für die Kultur. Wir wachsen aneinander, wir lernen voneinander, wir entwickeln uns gemeinsam weiter. Und das ist das, was diese Erfahrungen so wunderbar und so schön macht.
Ja, man denkt erstmal ein Ethnologe, Direktor einer Sammlung, der sitzt den ganzen Tag im Büro und sitzt vor seinem Computer und recherchiert. Das ist ja was sehr, sehr Menschliches. Ja. Hat ja unheimlich viel auch mit dem Gespür für andere Kulturen und Menschen in anderen Kulturen zu tun, was sie machen. Sie nehmen ja auch ihre Familie immer mit. Wir haben Bilder von ihren Reisen. Also ihre Frau und ihr Sohn, die sind fast immer mit von der Partie. Warum ist Ihnen das wichtig?
Familie öffnet Türen. Es zeigt auch die Ernsthaftigkeit, dass man reist. Es eröffnet mir als Mann auch Möglichkeiten. Es gibt viele Themen, viele Felder, die ich als Mann gar nicht irgendwie in anderen Kulturen berühren könnte, wo es viel besser ist, wenn eine Frau dabei ist. Ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit bei den Maya in Guatemala geschrieben und dort gilt ein unverheirateter Mann rein rechtlich als Kind. Der würde niemals Bürgermeister werden oder auch nur die Kirche ausfegen dürfen, weil gesagt wird, ein Mann, der noch nicht mal eine Frau findet, der noch nicht mal eine Familie ernähren kann, wie könnte der ein politisches Amt übernehmen? Darum, es geht nicht mal eine starke Frau hinter, sondern neben sich zu haben praktisch.
Ah, interessant.
Ämter werden an Ehepaare vergeben. Das hat mich sehr inspiriert. Und Kinder öffnen auch auf einer ganz, ganz Ebene Türen. Die gehen ganz unverkrampft auf andere Menschen zu. Kinder fordern einen selbst auch heraus. Es werden Fragen gestellt, wo ich mich als Wissenschaftler gerne drum drücken würde. Glaubst du das wirklich? Wie sieht der Himmel aus? Brauche ich eine Zahnbürste, wenn ich sterbe im Himmel? Darüber denke ich als Ethnologe nicht nach. Ich sage, ich bewerte keine Kulturen, ich beschreibe nur. Aber in dem Dialog mit der eigenen Familie, da ergeben sich dann andere Zusammenhänge.
Das muss ja für Ihren Sohn auch eine wahnsinnige Bereicherung sein, schon so jung, so viele Dinge und so viele Menschen gesehen zu haben. Das ist ja fürs ganze Leben prägend.
Ich glaube schon, dass Reisen sehr, sehr stark bildet. Und das ist auch mein persönlicher Anspruch. Ich möchte keine Ausstellung machen über Länder, die ich nicht gesehen habe. Ich maße mir nicht an zu behaupten, ich bin dann ein Experte, wenn ich einige Wochen in Indien oder in Feuerland gewesen bin. Aber trotzdem, es sind viele Vorurteile, die man sehr schnell abbauen kann, wenn man einmal selber im Land gewesen ist, wenn man irgendwo ein Feeling bekommen hat, wenn man mit Menschen gesprochen hat. Man kann nicht alles wissen aus Büchern, aus Websites, aus Fachartikeln ziehen. Manchmal braucht es wirklich den unmittelbaren Dialog. Und wenige Tage in einem Land können da ganz, ganz andere Perspektiven öffnen.
Sie zeigen uns ja gleich, wie die Ausstellung, wie Sie so eine Ausstellung konzipieren und wie die nächste, die Sie planen, aussehen wird. Indigene Völker verwalten ja weltweit ihre eigenen Territorien und sie leben dort zum Teil nach uralten Traditionen. Und das hat ganz erstaunliche Effekte, die uns allen zugutekommen. Mehr darüber von Johanna Le Peyre.
Die grüne Lunge unseres Planeten, das brasilianische Amazonasgebiet, der weltweit größte zusammenhängende Regenwald. Journalistin und Klimaaktivistin Luisa Schneider hat ihn im Auftrag von Greenpeace besucht. Auf einer Reise zu Klimakipppunkten, also Orte, deren Entwicklung einen großen Einfluss auf das globale Klima haben. Der Regenwald ist in Gefahr. Seit 1990 ist durch Rodungen ein Gebiet verschwunden, das so groß ist wie Deutschland und Portugal zusammen. Doch ein Teil bleibt weitestgehend unberührt. Dort lebt das indigene Volk der Yanomami.
Tatsächlich sind die Yanomami oder auch andere indigene Völker Brasiliens und auch weltweit die besten Hüter und Wächter ihrer eigenen Natur. Denn das ist auch wissenschaftlich belegt durch verschiedene Studien, dass tatsächlich indigene Völker weltweit mal gerade 5-6% der Weltbevölkerung ausmachen, aber 80% der weltweiten Biodiversität schützen in diesen indigenen Territorien.
Die Yanomami haben eine völlig andere Vorstellung von ihrer Umwelt als wir.
Unser Verständnis des Universums ist rund und ist eins mit den Bergen, mit dem Wald, mit dem Wasser, mit den Menschen, den Geistern und allen Wesen des Universums seit Anbeginn der Zeit.
Das Territorium, in dem die Yanomami leben, ist doppelt so groß wie die Schweiz. Sie bezeichnen sich als Hüter des Waldes. Hier gibt es keine Rodungen. womit auch das Klima für uns alle geschützt wird. Aber
sie sind vor allem bedroht von illegaler Landnahme, von Minenarbeiten, von Bergbau, von illegaler Goldgräberei, aber auch eben von der Politik, von politischen Entscheidungen. Es war so, dass bisher, ich sag mal in der Historie, ihnen schon einige Gebiete zugesprochen wurden. Aber zum Beispiel unter der Regierung des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro gab es dort extreme Verluste.
Der Verlust von Wäldern, die hier einst standen. Auf der anderen Seite des Planeten ein ähnliches Bild. Im australischen Queensland liegt eines der weltweit größten Kohleabbaugebiete. Auch hier kämpfen indigene Völker um ihr Land, mit dem sie sich tief verbunden fühlen, die Wangan und Jagalingu. Luisa besucht dort ein Protestcamp mit einem zeremoniellen Feuer.
Meine Familie und ich protestieren hier seit mehr als 810 Tagen, damit das Kohleabbaugebiet nicht noch größer wird und damit 12.000 Hektar unberührten Waldes zerstört. Unsere Leute nutzen seit Tausenden von Jahren diese Quellen hier. Wir müssen sie um jeden Preis schützen.
Die Wangan und Jagalingu haben eingeklagt, ihre traditionellen Rituale auf dem Land ausüben zu dürfen. Und den Kohleabbau des Konzerns Adani damit eingeschränkt.
Und für sie ist das Land, die Natur, kein Besitz, sondern sie sagen, die Natur ist eigentlich ein eigenes Wesen. Ich glaube, auch für uns als westliche Gesellschaften ist es wahnsinnig wichtig, von indigenen Völkern, von indigenen Menschen auch wirklich zu lernen, dass wir uns auch nicht abgegrenzt von der Natur sehen, sondern als Teil von ihr.
Natur als Teil der eigenen Identität. So schützen indigene Völker das Klima.
Wie spannend, das ist ja genau auch das, was Sie sagen. Wir können so viel voneinander lernen, wenn wir uns nur darauf einlassen.
Ganz viele Inspirationen. In vielen anderen Kulturen haben sich Ideen viel früher entwickelt als hier in Europa. Und Diskussionen, die wir heute führen, in Genderbereichen zum Beispiel, das sind Themen, die sind in Indien, in Nordamerika vor Jahrhunderten schon ausdiskutiert gewesen. Da finde ich viel Inspiration, ja.
Wir sitzen hier im Monument Valley. Viele werden das kennen aus Western, aber viele sind vielleicht auch schon da gewesen. Warum ist das auch ein ganz besonderer Ort für Sie?
Es ist eigentlich so der Inbegriff auch des Klischeebildes vom Wilden Westen. Ganz viele John Wayne-Filme wurden hier gedreht. Es ist eben aber auch das Territorium der Navajo. Für sie ein heiliges Gebiet, ein Gebiet, was auch sehr stark vom Tourismus frequentiert wird, wo also Tradition und Moderne sehr, sehr intensiv aufeinander treffen, wo auch Klischee und Wirklichkeit sich ein Stück weit berühren. Das finde ich ganz, ganz interessant. Und das erinnert mich auch an eine Geschichte, die ich immer wieder gehört habe, wenn ich mit Indigenen gesprochen habe. Die haben immer gesagt, auch wir in den USA, auch wir in Kanada spielen als Kinder Cowboy und Indianer, aber keiner will der Indianer sein, alle wollen Cowboy sein. Und ich würde sagen, das ist schon ein gutes Beispiel, dass es hier in Deutschland manchmal ein bisschen anders ist. Ich glaube, wenn wir eine Umfrage hier bei Kindern machen würden, dann wäre der Cowboy nur auf dem zweiten Platz und nicht auf dem ersten.
Ja, das glaube ich auch. Wie ist das mit dem Begriff Indianer? Der ist ja auch sehr umstritten.
Ja.
Wir werden das wahrscheinlich andauernd gefragt. Aber soll man das noch sagen oder soll man wirklich sich auf Indigene beschränken, was die Wortwahl angeht?
Ich würde sagen, es kommt ganz, ganz stark darauf an. Wenn wir in Deutschland Indianer sagen, dann ist das für mich tatsächlich ein Kunstprodukt, ein literarisches Produkt. Dann ist es das, was sich Karl May darunter vorgestellt hat, was aber ein Stück weit abgekoppelt ist von den realen Kulturen, wo ich dann von Indigenen sprechen würde. Wichtig ist aber, was wünschen sich die Menschen, genau wie bei den Rückgaben. Wir werden unsere Nordamerika-Ausstellung mit einem indigenen Künstler aus Kanada machen, einen Künstler namens David Seven Dears, der häufig schon in Deutschland gewesen ist, der auch unsere deutsche Indianerbegeisterung kennt. Und der sagt, Indien, wenn ich dieses Wort in den USA, in Kanada höre, dann hat das einen sehr abwertenden Geschmack. Aber wenn ich höre, wie die Leute in Deutschland sagen, oh, ein Indianer, dann finde ich das sehr positiv. Und er selbst wünscht, als Indianer angesprochen zu werden. Und wer bin ich, das dann zu verbieten? Also ich glaube, Wörter zu verbieten bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen aufklären, warum kann ein Wort vielleicht verletzen, in welcher Situation ist es problematisch, in welcher nicht. Also die Welt ist leider kompliziert, aber differenziert aufklären und dann sollen die Menschen selbst entscheiden, was sie sagen oder nicht sagen.
Die Welt ist zum Glück kompliziert und differenziert, würde ich sagen, oder? Es wäre ja langweilig, wenn alles so einfach und nur schwarz-weiß wäre.
So kann man es auch sehen, ja.
Was erwartet uns denn alles in dieser Ausstellung? Die wird im Sommer doch eröffnet.
Im Juni wird sie eröffnet. Herr Seven Dears wird bereits im Mai ankommen. Wir machen quasi ein duales Projekt, das finde ich ganz, ganz interessant. Er wird parallel zu dieser Ausstellung ein Kunstwerk schaffen. In der Regel stellen Museen immer fertige Kunstwerke aus. Aber unsere Idee war, wir machen eine Ausstellung, ein wissenschaftliches Statement zu diesem Thema. Was kann eine 100 Jahre alte Sammlung mit Objekten aus Nordamerika über diese Kulturen erzählen? Wie können wir Bezüge zur Gegenwart herstellen? Das ist mein Job als Ethnologe. Aber dazu kommt ein indigener Künstler, der, indem er ein Kunstwerk macht, ein eigenes kulturelles, spirituelles Statement macht. Das ist ein Projekt, wo ganz viele Menschen in das Museum kommen können, dem Künstler zuschauen können, mit ihm reden können, eben auch auf Deutsch, das ist das Charmante an der Wahl unseres Künstlers, und erfahren können über Spiritualität, über Lebensumstände heute, und dass ein wirklicher Dialog, menschliche Kontakte entstehen können. Das ist meine große Hoffnung und Erwartung an dieser Ausstellung.
Sie sagen ja auch, so eine Ausstellung muss immer Edutainment sein. Also
unbedingt.
Es darf nicht nur pädagogisch sein, sondern muss die Leute auch unterhalten. Diese Playmobil-Figuren, das steht ja nicht zufällig hier, die sind ja von Ihnen, und das hat auch was mit Ihrem Konzept zu tun. Erklären Sie uns das mal.
Diese Playmobil-Figuren werden tatsächlich in der Ausstellung erscheinen, weil sie eigentlich idealtypisch zeigen, was problematisch ist an unserem Bild, an dem Bild in unseren Köpfen. Weil, wenn wir das ethnologisch auseinandernehmen, dann sehen wir hier einen Häuptling auf einem Pferd mit einer Federkrone. Das ist typisch für die Plains-Kulturen, sagen wir, für die Lakota. Wir sehen ein Kanu, was aus einer ganz anderen Gegend kommt. Das könnte von den Irokesen stammen, sagen wir, aus der Region New York. Wir sehen einen Totempfahl, der müsste eigentlich aus der Region Vancouver, also von der Nordwestküste, kommen. Und wir schmeißen das alles an einen Topf und sagen, das sind jetzt Indianer, und tun so, als wäre das eine Kultur. Es wäre so, als würde ich eine Playmobil-Figur machen, die wäre linksseitig ein spanischer Torero, rechtsseitig ein Dirndl tragen, würde einen Wikingerhelm auf dem Kopf haben, einen Dönerspieß in der Hand haben, und dann würden wir sagen, das ist der Europäer. Da würden wir auch sagen, das ist irgendwie schief.
Ja, also das heißt, das ist, sieht man schon in Ihrer, wenn man in Ihrer Ausstellung dann kommt, wird man das sehen und da schon gleich so die Koordinaten zurechtgerückt bekommen, mit welchem Blick man diese Dinge angucken
sollte. Das ist
die didaktische
Challenge. Ich würde mir wünschen, dass Gäste aus der Ausstellung rausgehen und das da tatsächlich sagen können. Das gehört dahin, das gehört dahin. Diese Kulturen sind halt sehr, sehr vielfältig, und es ist nicht die Indianer, sondern es gibt ganz viele verschiedene indigene Kulturen, die ganz, ganz unterschiedliche Traditionen haben. Wir werden genau diesen Gedanken dann auch in allen anderen Bereichen durchführen, dass wir sagen, es gibt Schneeschuhe im Norden, es gibt Mokassins im Süden. Wir kombinieren immer gerne in unseren Ausstellungen Objekte aus
man
verschiedenen Gegenden.
Man sieht übrigens da gerade was. Das ist, man hat gerade so eine Babytrage gesehen.
Genau.
Was ist das, was da auch...
Das ist ein Korb der Mi'kmaq. Das ist ein ganz frühes Stück, was wahrscheinlich von den Niagara-Fällen stammt. Die Mi'kmaq haben sehr früh erkannt, Europäer kommen dahin, gucken sich diese hübschen Wasserfälle an und haben angefangen, dekorative Objekte zu schaffen, wie diese Körbe. Der ist mit Stachelschweinborsten verziert. Hier sehen wir einen ganz tollen Topf aus dem Pueblo Acu. Roma.
Ja.
Da sind Hirsche dargestellt mit einer bestimmten Darstellung, die mein Forscherteam gerade analysiert. Eine Art Seelenhauch, der aus dem Mund des Tieres herauskommt. Man kann unendlich viel sagen. Und das ist die Idee dieser Ausstellung. Wenn ich diesen Topf sehe, ich kann darum etwas über die Spiritualität der Menschen lernen. Ich kann etwas über Töpferei lernen. Ich kann etwas über Kunst, über Tourismus lernen. Jedes Objekt erzählt mindestens 5 verschiedene Geschichten. Und die traditionelle kunstgeschichtliche Herangehensweise, die sagt, in 1000 Zeichen kann ich ein Objekt erschöpfend erklären, das funktioniert in der Ethnologie einfach nicht. Wir sagen, jedes Objekt hat viele Geschichten. Wir entdecken immer neue Geschichten an den Objekten, und die wollen wir erzählen. Und jeder Gast, der in unsere Ausstellung kommt, hat auch individuelle Interessen. Wir haben diese Ausstellung, die wird im Museum für Natur und Umwelt stattfinden, also in einem Naturkundemuseum, wo Menschen mit sehr gebildetem ökologischen Hintergrund hinkommen. Für die haben wir einen eigenen Pfad der Natur. Sie können also speziell mit einem Naturfokus durch diese Ausstellung gehen. Menschen, die religiös interessiert sind, für die haben wir einen Pfad der Spiritualität. Die sehen dieselben Objekte, aber ihnen wird nicht etwas über Mensch und Tier erzählt, ihnen wird etwas über die religiösen Hintergründe der Objekte erzählt. Und so kann jeder etwas ganz anderes aus dieser Ausstellung mitnehmen, je nach Interessenlage.
Also man hat jetzt schon Lust, sich die anzugucken. Wann wird sie eröffnet?
Ja. Am 13. Freitag, dem 13. Juni.
Juni.
Wir sind ganz mutig mit dem Datum.
Das muss ich aber auf jeden Fall schon mal unbedingt merken, dieses Datum. Was indigenen Menschen angetan wurde, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und was ihnen noch heute angetan wird, das zeigt sich auch auf einem anderen Gebiet. Es passiert immer wieder auf der Welt, obwohl es eigentlich verboten ist. Konzerne aus Pharma-, Ernährungs- oder Kosmetikindustrie nutzen Wissen und Pflanzen-DNA von anderen Völkern, vor allem in tropischen Gebieten, und vor allem das Wissen der Indigenen. Biopiraterie nennt sich das. Alicia Elling weiß mehr darüber.
Die Anwohner der Paitavitera, einer indigenen Gruppe in Paraguay, kennen einheimische Kräuter und Wurzeln wie niemand sonst hier. Doch sie werden die Pflanze, die sie hier jahrhundertelang pflegten und nutzten, nicht mehr finden. Stevia, eine Pflanze mit enormer Süßkraft. Ein klassischer Fall von Biopiraterie. Biopiraterie ist, wenn Firmen Pflanzen wie Stevia oder Organismen und traditionelles Wissen aus fernen Ländern nehmen, um Profite zu machen, ohne die Völker daran zu beteiligen.
Stevia wurde ohne unsere Zustimmung weggenommen und in andere Länder gebracht. Unter uns Pai muss Stevia respektiert werden. Wir sind die Beschützer unserer Pflanzen und wollen unser Stevia bewahren. Wir hoffen, dass wir es hier wieder anbauen können.
Wir treffen die Hamburgerin Mireille Remisch im Botanischen Garten. Sie arbeitet für den Verein Agrarkoordination, der sich unter anderem für eine faire globale Ernährung oder freien Zugang zu Saatgut stark macht.
Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen verdient Millionen mit einem Heilmittel, das Ihre Großeltern entdeckt haben. Und Ihre Familie wurde weder gefragt noch am Gewinn beteiligt.
Und noch kritischer, oft privatisieren Agrar-, Kosmetik- oder Pharmakonzerne die Pflanzen durch Patente. Naturvölker müssen dann teure Lizenzgebühren für Saatgut bezahlen, die sie sich nicht leisten können.
Das ist sozusagen wie zu Kolonialzeiten, dass Ressourcen geraubt werden und auch Wissen geraubt werden. Und ganz wichtig auch noch mal festzuhalten, es ist auch illegal. Es ist tatsächlich ein Verbrechen.
Deshalb greift seit 2014 das sogenannte Nagoya-Protokoll, ein internationales Abkommen. Daran ist festgelegt, wer eine genetische Ressource oder das Wissen nutzen will, soll einen Ausgleich zahlen. Bereitsteller und Nutzer der Ressource sollen über Höhe und Form verhandeln, zum Beispiel ob Geld oder Naturschutzprojekt. Im jeweiligen Land überwachen Kontrollstellen die Einhaltung des Protokolls.
Diese Stellen sind halt auch nicht in allen Ländern schon gut eingerichtet. Also in Deutschland funktioniert das ganz gut, aber in vielen anderen Ländern, also auch in Europa und vor allem aber auch noch mal in Ländern des globalen Südens, fehlt es halt oft an Kapazität und auch an finanziellen Mitteln, überhaupt solche Stellen gut auszustatten.
Hoffnungen lagen deshalb auf der Biodiversitätskonferenz diesen Februar in Rom. Geeinigt wurde sich auf einen Fonds, in den Unternehmen einzahlen, um Indigene zu entschädigen. Doch nur 0,1% der Firmeneinnahmen sollen eingezahlt werden und das freiwillig. Ohne Ergebnis blieb auch die Frage, wie mit digitalem Raub umgegangen wird.
Heutzutage ist es so, dass man gar nicht mehr jetzt in ein Land fahren muss, um sich dort dann die Pflanze zu holen, mit der man dann weiterarbeiten möchte, sondern jetzt reicht es, dass ich einfach nur die digitale Sequenz bekomme von dem Pflanzenmaterial. Also das reicht, ich kriege eine E-Mail geschickt und dann habe ich die Information.
Biopiraterie ist ein Thema im Wandel. Die Verfahren scheinen undurchdringlich wie ein Dschungel. Die Pai-Gemeinden in Paraguay haben sich zusammengeschlossen, um in einem gemeinsamen Papier Entschädigungen von der Stevia-Industrie wie Coca-Cola zu fordern. Bisher erfolglos. Ein emotionales Thema.
Stevia ist nicht irgendeine Pflanze. Sie gehört unseren Ahnen. Sie gehört zu unserer Kultur.
Es ist ein Kampf mit ungleichen Waffen. Ein Kampf nicht nur für Gerechtigkeit, sondern für die lebenswichtige Artenvielfalt des Planeten.
Diese Respektlosigkeit gegenüber anderen Kulturen und Traditionen, das finde ich immer wieder schockierend. Ja?
Und das ist der entscheidende Punkt. Wir reden so viel über kulturelle Aneignung. Darf mein Kind ein Indianerkostüm tragen? Für uns aus der Ethnologie ist das Thema kulturelle Aneignung genau dieses, Biopiraterie. Es geht nicht darum, wenn ich etwas künstlerisch verarbeite in meinen Augen, sondern es geht darum, wenn im großen Stil kommerziell etwas ausgebeutet wird, was eigentlich das geistige Eigentum von jemand anders ist. Wenn es in einer abwertenden, in einer missbräuchlichen Weise passiert, dann verhalten wir uns kritisch dazu.
Sie haben ein Bild uns mitgebracht von einem Zauberbuch,
ja,
was auch mit diesem Thema zu tun hat. Inwiefern?
Das ist ein sogenanntes Zauberbuch der Batak. Das ist eine Gemeinschaft, die auf Indonesien lebt, auf der Insel Sumatra. Und dort gab es berühmte Menschen, die ihr gesamtes Wissen gesammelt und am Lebensende in einem Buch aufgeschrieben haben. Die hießen Gurus oder Datus. Und da gibt es ganz viel Wissen über Medizinpflanzen, aber auch Poesie, Liebesgedichte. Ein Zauberspruch, der mich unverwundbar gegen Gewehrkugeln machen soll. So etwas steht in diesen Büchern drin. Was in unserem Lübecker Buch steht, wir haben sogar zwei, wissen wir nicht, weil es nie übersetzt wurde. Es ist einer der vielen noch ungehobenen Wissensschätzen in unserer Sammlung. Wir sind in Kontakt mit Menschen, die uns das übersetzen könnten, weil heute tatsächlich auch niemand mehr diese Schrift lesen kann. Nur noch eingeweihte Professoren und junge Menschen in Indonesien, die jetzt versuchen, gerade diese Schrift wieder zu lernen. Aber das Wissen in diesem Buch, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Wem gehört das? Wem gehören Textilmuster? Andere Kulturen haben zum Beispiel auch ganz konkrete Vorstellungen von Copyright. Dieses Schnitzmuster, diese Art von Trommel, diese Keramikbemalung gehört einer bestimmten Familie, gehört einem bestimmten Clan. Mhm. Das versuchen wir zu respektieren. Und dann sagen wir auch in der Ausstellung, bitte nicht fotografieren oder bitte seid euch bewusst, wenn ihr dieses Stück fotografiert, das ist das geistige Eigentum von dieser Familie.
Die Frage des Respekts.
Des Respekts,
genau. Ein Thema, mit dem Sie sich ja auch sehr intensiv beschäftigt haben, ist das Thema Tod und Trauer.
Ja.
In anderen Kulturen, zum Beispiel in Afrika. Da haben wir interessante Bilder von einer Beerdigung. Mhm. Was ist da das Herausragende? Also es wirkt sehr fröhlich. Ist es das, was uns von dieser Art des Trauerns unterscheidet?
In vielen Kulturen wird der Tod gefeiert. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Coffin Dance. Das ist eine relativ neue Tradition, die gerade in der Corona-Pandemie sich sehr verbreitet hat. Das ist jetzt eine Tradition in Ghana, wirklich den Toten akrobatisch tanzend zum Friedhof zu bringen und damit praktisch, ja, ihn noch einmal zu ehren, sein Leben zu feiern. Das machen viele Kulturen. Ich denke, unsere Trauerkultur ist zum Teil ein bisschen problematisch, weil wir sehr negativ an dieses Thema herangehen. Ich erinnere mich, letzten Herbst bin ich über einen Friedhof gegangen. Ein kleines Kind spielte mit dem Laub, was da von den Bäumen fiel, und die Mutter packte das Kind am Arm und sagte, das ist ein Friedhof, du musst leise sein und traurig gucken. Und wenn ich mir einen Friedhof in Mexiko, in Ghana vorstelle, wo die Menschen zum Teil auf den Friedhof gehen, den Toten feiern, mit ihm essen, tanzen, Musik hören oder Musik spielen, das ist ein viel zugewandterer, ja, Zugang zu dem Toten, sage ich einmal. Das finde ich eigentlich durchaus auch Inspiration für uns.
Ja, das macht es ja auch leichter, ne?
Ja.
Mit dem Thema umzugehen, wenn man nicht immer Angst und haben muss und niedergedrückt sein muss. Was ich auch spannend finde, in Afrika gibt es ja, ich weiß nicht, ob das jetzt neuerdings erst so ist, gibt es ja diese Tendenz, die Menschen in Luxusgegenständen,
ja,
Gegenstände zu betten zur letzten Ruhe. Also zum Beispiel hier, das ist ein Mercedes, ne?
Als Sarg. Den haben wir tatsächlich hier nach Deutschland gebracht. Der wurde in einer Sargwerkstatt in Ghana gemacht. Und ein Mercedes ist ein Statussymbol, ganz genauso wie in unserer Kultur, speziell für Frauen. Das fand ich so unglaublich charmant. Ich fragte diesen Sargtischler, was wäre ein guter Sarg für diese Ausstellung, weil der ganz, ganz viele Särge macht, in Form von Turnschuhen, in Form von Wodkaflaschen, in Form von ganz unterschiedlichen Luxusprodukten. Aber er sagte eigentlich, für eine deutsche Ausstellung ist ein Mercedes gut und ein Mercedes ist ein guter Sarg für eine erfolgreiche Geschäftsfrau, denn eine erfolgreiche Geschäftsfrau in Ghana würde sich sehr schnell ein Luxusauto kaufen und eine erfolgreiche Geschäftsfrau in Ghana wird als Mama Benz bezeichnet. Das fand ich sehr charmant.
Das finde ich auch. Sie haben ja dazu auch mal eine Ausstellung gemacht. War das auch so, hatten Sie da auch so was Anschauliches wie die,
ja,
Playmobil-Figur?
Wir haben sehr viel da auch die Kulturen verglichen. Wir haben immer wieder gezeigt, es gibt Dinge, die vielleicht in unserer Kultur ganz neu sind, die es in anderen Kulturen schon länger gibt. Oder Dinge, die uns in anderen Kulturen exotisch erscheinen, die unsere Bestattungskultur aber auch inzwischen leistet. Das ist ein Thema, was mir offen gesagt auch sehr am Herzen liegt. Das verdanke ich ganz wesentlich meiner Frau. Die ist Krankenschwester, die hat tagtäglich ganz lebenspraktisch mit dem Tod zu tun, nicht so abgehoben akademisch wie ich. Und das ist auch ein Thema, was unsere Reisen immer sehr stark durchzieht. Wie wird mit Tod umgegangen? Wie sehen Friedhöfe aus? Wie wird in anderen Weltgegenden getrauert? Und sie hat da einen ganz unmittelbaren, direkten Zugang und ich habe da einen etwas abgehobeneren akademischen Zugang. Und das sind unglaublich spannende Gespräche am Frühstückstisch.
Ja, ganz interessant. Haben Sie schon überlegt, in welchem Gegenstand Sie gerne liegen würden, dann, wenn Sie mal tot sind?
Ich schwanke zwischen verschiedenen Varianten. Ich finde tatsächlich eine naturnahe Bestattungsform sehr, sehr attraktiv.
Ja.
Obwohl ich eigentlich mit meinem historischen Background eigentlich einen pompösen Grabstein brauchte. Aber ich wünsche mir eigentlich nicht, dass sich viel Aufwand um mich gemacht wird nach meinem Tod.
Wir hoffen auch, dass Sie noch sehr, sehr lange leben, damit Sie uns weiter so spannende Geschichten erzählen können. Wir freuen uns auf die Ausstellung. Vielen Dank. Morgen schon wieder ein anderes Thema. Morgen kommt Professor Michael Feld, Schlafforscher, Schlafmediziner. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen.